Thema Auswirkungen des Heizungsgesetzes auf das Mietrecht. Sie können sich vorstellen, dieses Heizungsgesetz nervt. Also in der Beratung noch nicht, aber das kann kommen. Ich habe Ihnen hier einen Überblick über das, worum es gehen wird. Über das Gesetzgebungsverfahren brauche ich mich nicht so arg auslassen. Sie haben es sicherlich der Presse entnommen, dass es eine ziemliche Problematik war. Zunächst mal, alle von denjenigen, die gedacht haben, ich erläutere das Gesetz, das wäre wirklich mehr als abendfüllend. Und wenn Sie sich die Mühe machen, beim Nicht-Einschlafen können, mal den Gesetzestext zu schauen, Sie schlafen dann vielleicht nicht mehr so gut. Der Political Correctness wegen Mieter und Vermieter ist MieterInnen und VermieterInnen. Ja? So. Jeder kennt das Gesetz als Habecksches Heizungsgesetz. Genau genommen heißt das Ding Gebäudeenergiegesetz, schlank abgekürzt als GEG, gilt ab 01.01.2024, hat einige Übergangsregelungen, die in verschiedenen Tatbeständen relevant werden. Sie haben es vielleicht mitbekommen, der Vorgänger des Gesetzes ist erstmal gescheitert vor dem Bundesverfassungsgericht, weil einfach die im Grundgesetz verankerten Grundrechte in einzelnen Teilen nicht beachtet waren. Und dann wollte man dieses Gesetz im Hauruck-Verfahren mit einer 24-stündigen Überlegungsfrist für die Bundestagsabgeordneten durchwinken lassen. Dagegen wurde geklagt und im Eilverfahren hat dann das Bundesverfassungsgericht das Gesetz gekippt. Rausgekommen ist das jetzige GEG. Und tatsächlich ist zu dem Zeitpunkt bis zur Überarbeitung keinem aufgefallen, dass Heizungen zufällig auch in Mietshäusern verbaut sind. Offenbar ist man da in der Gesetzeskommission davon ausgegangen, dass nur diejenigen Leute eine Heizung haben, die auch selber im Gebäude wohnen. Es ist aber tatsächlich so, wenn Sie dann das Gesetz anschauen, es ist nicht so rund, dass es sich im Wohnungseigentumsgesetz und im BGB abbildet. Da, wo es Auswirkungen hat, das möchte ich Ihnen darstellen. Das ist einmal das BGB, das Bürgerliche Gesetzbuch, wo die mietrechtlichen Vorschriften drinstehen. Die Heizkostenverordnung, klar, damit haben Sie zu tun, wenn Sie als Vermieter abrechnen wollen. Und die Betriebskostenverordnung, dito, weil es gibt ja auch Kosten, die zwar mit der Heizung zu tun haben, aber nicht wirklich Heizung sind. Wir kommen zu dem Punkt, wo Sie sagen, okay, die Heizung muss raus. Zunächst müssen wir uns mal überlegen, wie könnte man denn die Kosten in einer Modernisierungsmieterhöhung umlegen? Das Erste, worüber der Jurist nachdenkt, vor allem der Mieterverein, ja, muss denn der Mieter das hinnehmen, dass hier überhaupt an dem Haus irgendwas verändert wird? Das nennt sich im Juristischen Duldungspflicht. Es ist nach der bisherigen Gesetzeslage so, dass man Erhaltungsmaßnahmen dulden muss. Das ist die Frage, tut die Heizung gar nicht mehr, ist sie Heizung defekt? Und kann ich dann einfach durch einfache Reparatur das ganze System wieder in Schwung bringen? Oder tausche ich eine Heizung, ich habe also eine Modernisierungsmaßnahme, die Energie in irgendeiner Form einspart, Primärenergie und Endenergie. Das heißt, beim Einkauf habe ich schon Brennstoffe oder also Heizungsmittel, die gar keine Brennstoffe sind und am Schluss kommt dann auch weniger verbrauchte Energie für die Wärmeerzeugung raus. Das nennt sich Modernisierungsmaßnahmen und die müssen Mieter hinnehmen ohne Mietminderung. Das war mal gewünscht von manchen Parteien, hat aber zum Glück nicht geklappt. Die Duldungspflicht beim GEG beschäftigt sich nur mit der Heizung. Muss ich denn dulden? Denn grundsätzlich, wenn der Jurist Grundsatz sagt, dann gibt es auch Ausnahmen, aber grundsätzlich müssen auch ab dem 1. Januar neu eingebaute Heizungsanlagen mit mindestens 65% erneuerbaren Energien in irgendeiner Form betrieben werden. Deshalb wurde in das Bürgerliche Gesetzbuch unter die Paragraphen 555 ein B Nummer 1, den gab es aber schon. Und weil man schon wieder einen strickt, macht man A Klammer auf. Klammer zu, sorry. BGB eingebaut. Also Sie werden alle Tatbestände im bürgerlichen Gesetzbuch, die angeflickt sind, weil man später was anstrickt oder weil die Rechtsprechung es notwendig macht, haben immer einen ABC. Und wenn dann wieder irgendwas angestrickt wird, hinter der Nummer 1, 2, 3 wieder ABC. Daran erkennen Sie das. Das heißt, danach müssen, nach diesem B Nummer 1a, müssen Mieter den Einbau oder den erstmaligen Bau einer Heizung, einer Zentralheizung dulden, wenn sie die Anforderungen nach diesem GEG erfüllen wollen, also die Erneuerbare, diese 65% erreichen wollen. Da kann ich nicht sagen, ich will das nicht. Es gibt natürlich auch da Härteeinwände, aber da muss man, also da sind die Anforderungen sehr hoch, da müssen sie fast im Sterben liegen, dass sie sagen können, und da bleibe ich jetzt mal noch ein Vierteljahr bei den Einzelöfen, Elektro-Einzelöfen. Es gibt aber Unterschiede kommunaler Art, nämlich wenn ich einen kommunalen Wärmeplan habe von einer einzelnen Gemeinde, da kann sich die Duldungspflicht noch ändern. Wie das genau ausgestaltet ist, ist noch offen, weil das Land hat noch nichts Konkretes vorgelegt. Ich muss auch eine energetische Modernisierung ankündigen, wenn ich später eine Mieterhöhung im Kopf habe. Dann 3 Monate mindestens vorher. Sonst ändern sich die Fristabläufe, ab wann ein Mieter zustimmen muss. Komme ich nachher dazu. Diese Modernisierungsankündigung hat, wenn Sie sie sehr umfangreich haben, nicht jetzt nur Heizung, sondern Sie wollen tauschen Fenster, eine Wärmedämmung, eine Dachdämmung, eine Bodendämmung, eine Kellerdämmung, dann müssen Sie 4 Dinge in dieser Modernisierungsmieterhöhung angeben, nämlich die Art und den voraussichtlichen Umfang der Arbeiten, der voraussichtliche Beginn und die voraussichtliche Dauer. Die eine oder andere grinst. Ja, ich weiß ja, wenn der Handwerker sagt, er kommt im April, weiß ja nicht in welchem Jahr. Egal. Interessiert auch nicht. Den Betrag der zu erwartenden Mieterhöhung. Sie müssen es also schon mal anhand Ihrer Kostenvoranschläge runterrechnen, sowie der künftigen Betriebskosten. Und der Hinweis auf Form und Frist, gell, wenn Sie im Sterben liegen, müssen Sie doch nicht. Muss rein. Umfang der Mieterhöhung. Hat jetzt nichts mit der Heizung zu tun. Wir sind noch immer in den allgemeinen Modernisierungsmieterhöhungen, nur für Sie zum Hintergrund. Sie wollen Fenster tauschen oder das Dach dämmen, können Sie von allen Maßnahmen, die allein auf die Modernisierungen fallen, 8% der Kosten umlegen aufs Haus. Entsprechend entweder, wenn Sie jetzt Fenster nur in einer Wohnung tauschen, die Wohnung oder von der Fläche her. Abzüglich der Kosten für die Maßnahmen, die Sie sowieso brauchen. Also wenn Sie eine Fassadendämmung machen, brauchen Sie ein Gerüst, dann müssen Sie Gerüstkosten abziehen. Und dann gibt es eine Kappungsgrenze. Diejenigen Vermieter, die zu billig vermietet hatten und unter 7 Euro der Quadratmeter Miete gekriegt haben, die werden nochmal abgestraft. Die dürfen, wenn sie jetzt rundum sanieren, nicht mehr als 2 Euro pro Quadratmeter Erhöhung verlangen. Hintergrund dieser Regelung ist, dass natürlich manche Gesellschaften alte Gebäudebestände aufgekauft haben und dann auf diese Weise durch Modernisierung die Mieter raus überzeugt haben, kann man sagen. So, und damit es nicht passiert, dass die sich das plötzlich nicht mehr leisten können, hat der Gesetzgeber in seiner Weisheit eine Kappungsgrenze eingeführt. Und ich darf innerhalb von 6 Jahren nicht mehr als 3 Euro der Quadratmeter hoch modernisieren. Und ich muss von dem, was ich da ausgerechnet habe, meine Drittmittel abziehen, falls Sie irgendwelche Fördermittel bekommen haben. Ich muss Darlehen abziehen. Und dann muss ich das Ganze auf die Post schicken am besten. Es steht zwar im Gesetz Textform, aber Sie können sich vorstellen, mit E-Mails und unangenehmen Schreiben ist es so wie mit den Socken in der Waschmaschine, die verschwinden irgendwie. Also die Post hat irgendwo ein Lager, wo die Briefe lagert. Also beim Mieter kommen die nicht an, ohne Einwurf einschreiben. Bitte kein Übergabe einschreiben. Wenn ich nämlich die Annahme verweigere, liegt das Schreiben bei der Post und irgendwann kriegen Sie den freundlichen Hinweis, dass Sie Ihr eigenes Einschreiben doch bitte wieder von der Post holen, weil niemand hat es abgeholt. Ja, Kostenberechnung muss rein. Und dann fragen Sie sich, ab wann muss denn der zahlen? Diejenigen, die Mieterhöhungen nach dem Mietspiegel gemacht haben, kennen das, dass der Mieter zustimmen muss binnen 2 Kalendermonaten. Das ist bei der Modernisierungsmieterhöhung nicht der Fall. Sie können, wenn Sie mit allen Arbeiten fertig sind und alle Zahlen vorliegen haben, nochmal das ganze Prozedere durchlaufen, wie bei der Ankündigung, und dem Mieter seine Mieterhöhung vorrechnen. Dann schuldet er die Zahlung ab dem übernächsten Monat, der auf den Zugang Ihrer Erklärung folgt. Das heißt, wären Sie im Oktober fertig geworden, müsste er, ohne zustimmen zu müssen, ab 1.12. bezahlen. Bezahlt er nicht, müssen Sie den verklagen und Ihre Modernisierungsmaßnahmen vor Gericht nachweisen. Wohl denjenigen, die da eine Versicherung im Genick haben. Ach so, der ein oder andere kann sich sagen, naja, wir sind ja so gut miteinander, wir trinken jeden Sonntag Kaffee, dann mache ich doch auf dem Bierdeckel einfach mal geschwind eine Vereinbarung, dass das ganze Kladderadatsch, was die Kappler gerade erzählt hat, überhaupt nicht gilt. Steht im Gesetz bei fast jedem 559er Paragraphen, eine zum Nachteil des Mieters getroffene Vereinbarung ist unwirksam und damit nichtig. Da kann sie also weiterhin darauf hinweisen, dass sie gesetzestreu bleiben sollen. Diejenigen, die jetzt im 10.000 Euro oder weniger investiert haben, können sich diese ganze Arbeit sparen. Sie ziehen einfach 30% von der Summe ab, die sie von 10.000 Euro investiert haben, und dann haben sie die Mieterhöhung schlanker. Sowohl die Ankündigung wie auch die Mieterhöhung. Ich habe es Ihnen mal vorgerechnet, da kommt dann am Schluss halt raus 46,67 Euro pro Monat, weil 10.000 weniger 30% können Sie selber runterbiegen, kommt nicht mehr raus. Kann natürlich sein, wenn Sie auch nicht mehr investiert haben, ist das schon ein gutes Geld, weil dann haben Sie die Problematik mit der Ankündigung nicht so sehr. Wenn Sie jetzt dieses Ganze bereits professionell betreiben und Sie sind Meister der Modernisierungsmieterhöhung, dann kommen wir zum GEG. Paragraph 71, Gebäudeenergiegesetz, das ist die Neuerung für Sie, die jetzt reinfunkt in das bürgerliche Gesetzbuch, sagt, die auf die anzusetzenden Investitionskosten sind interessant und zu berechnen, und die kann ich umlegen, wenn ich 65% durch Einbau einer Wärmepumpe hinbekomme. Die Kosten der Heizung kann man aber bei der Mieterhöhung, die ich Ihnen gerade erläutert habe, nur dann zu 100% in Ansatz bringen, wenn diese Wärmepumpe eine Jahresarbeitszahl, abgekürzt JATZ, war mir auch neu, mit einem Z, von 2,5 erreicht. Und der Unternehmer, der diese Pumpe verbaut oder liefert, dies auch bestätigt. Die Jahresarbeitszahl, die sagt, das ist das Verhältnis der zugeführten Energie in Form von Strom zur erzeugten Energie. Das ist ein mathematischer Wert. Wenn diese Jahresarbeitszahl nicht erreicht wird, was, so sagen es die Immobilienverbände, auch technische Verbände und die Handwerkskammer, nicht erreicht wird, und das ist wahrscheinlich, dann kann ich nur 50% der Kosten für die Wärmepumpe für meine Modernisierungsmieterhöhung ansetzen. Das passiert dann, wenn ich einem Neubau entsprechendes Gebäude habe oder halt einen erheblichen Instandsetzungsstau und erstmal mit meiner Wärmepumpe anfange, aber vielleicht noch keine Dämmmaßnahmen habe, die ich gebraucht hätte für das spezielle Gebäude. Also da müssen Sie mit dem Energieberater recht genau durchgehen, was lohnt sich und lohnt sich das Ding dann. Die Besonderheit 2, die wir haben, die Mieterhöhung habe ich dann um 10% der Kosten auf den Einbau einer Heizung, wenn ich die Anforderungen des GEG erfülle. Aber dann, wenn ich öffentliche Fördermittel in Anspruch genommen habe. Das heißt, diese 10%, wenn man die überliest beim Gesetzesblättern, scrollen jetzt neuerdings, die gelten nur, wenn ich tatsächlich irgendwie entweder einen verbilligten Kredit habe oder sogar einen zinslosen Zuschuss. Die Fördermittel muss ich nämlich dann abziehen von den 10% und den Kosten. Und zusätzlich sind die Kosten pauschal um 15% für ersparte Erhaltungskosten zu kürzen. Das heißt, ich habe ein Riesenrechenwerk zunächst. Ich muss erst mal überlegen, ja, was habe ich jetzt investiert? Dann ziehe ich meine Fördermittel ab und dann ziehe ich Erhaltungskosten ab. Also das, was ich sowieso ins Gebäude gesteckt hätte. Und dann, auf 6 Jahre gesehen, kann ich dann 50 Cent maximal für die Dauer umlegen. Also nichts mit den 8%, die Sie gerade gelesen haben, für Fenster und Dämmmaßnahmen und Dachdämmung, sondern das 50 Cent ist Ihre Heizung mit 2,5 Yatz. Klar soweit? Nee? Gut. Fragen Sie sich, ja, dann stelle ich doch den Antrag gar nicht. Oder vielleicht gibt es ja gar keine öffentlichen Fördermittel, weil vielleicht haben wir das Geld gar nicht im Bund. Denkbar. Wenn Sie keine öffentlichen Fördermittel in Anspruch nehmen, dürfen Sie um 8% erhöhen, sofern durch die neue Heizung Energie eingespart wird. Ist wahrscheinlich der Fall, weil eine alte Heizung von eBay werden Sie ja nicht einbauen. Und Sie fahren auch nicht rüber nach Ungarn oder Rumänien, ohne den Ländern zu nahe zu treten und suchen, ob dort auf dem Grubbel irgendwas zu finden ist. Und bauen die dann hier ein, werden sie nicht machen. Die neue Heizung ist im Zweifel nach den neuen anerkannten Regeln der Technik ohnehin Energie einsparen. Das heißt, Sie müssen sehr genau nachdenken, was Sie machen. Denn zum Glück, ob Sie staatliche Fördermittel in Anspruch nehmen oder nicht, und ob Sie Ihre Mieterhöhung mit den 10% abzüglich bei 50 Cent machen oder ob Sie lieber die Fördermittel weglassen und 8% erhöhen, das ist Ihnen überlassen. Das heißt, Sie dürfen am Schreibtisch oder am Mittagstisch rechnen. Also ich rechne nicht gern, das wollte ich nur gleich sagen. Der Umlageschlüssel, boah, da sagt die Rechtsprechung, nach dem Aufwand für die konkrete Wohnung. Bei einer Heizung bin ich natürlich auf dem gesamten Gebäude, anders als bei Fenstern, wenn Sie nur im ersten Stock Fenster tauschen würden, aus irgendeinem Grund, weil die Wohnung gerade leer ist, können Sie natürlich die Fenster auf die Wohnung berechnen. Bei der Heizung wird das ganze Gebäude betroffen sein. Es sei denn, wie in einem Fall, wo die Mieterin aus dem Dachstock wegen der depressiven Katze immer noch nicht ausgezogen ist, dann ist der Dachstock halt noch nicht saniert. Also da ist die Modernisierungsmieterhöhung anders zu rechnen. Es gibt natürlich eine Kappungsgrenze, die habe ich erwähnt. Diese maximal 50 Cent oder 0,5 Euro klingt immer besser, wenn Sie eben die Fördermittel in Anspruch genommen haben, ansonsten nicht. Blöd ist, das Gesetz hat, anders als bei anderen Tatbeständen, keine Übergangsregelung. Manchmal, also bis wann Sie Heizungen einbauen müssen, ne, bis 26 und 28 und je nachdem, wie alt ein Gebäude ist. Das ist hier nicht der Fall, die gilt unmittelbar ab 01.01.24. Ob das so ist, dass sich da einfach keiner Gedanken gemacht hat oder ob das Absicht war, das weiß ich nicht. Der Härteeinwand ist natürlich immer noch da. Ich kann sagen, ich kann die Mieterhöhung nicht bezahlen als Mieter. Ich bin einfach zu arm, ich schaffe das nicht. Und wenn Sie dann darüber streiten, ob der Härteeinwand des Mieters aus finanziellen Gründen richtig oder falsch ist, landen Sie, wie jetzt auch schon, natürlich vor Gericht. Da muss das Gericht abwägen, was liegt höher, Ihr Interesse an einer Mieterhöhung oder Interesse des Mieters an einem verbleibenden Mieter, und Sie schlucken das. Und natürlich können Sie dann auch nicht eine Mieterhöhung verlangen, wenn am Ende aller Tage rauskommt, dass Sie eigentlich nur einen jetzt üblichen Standard erreicht haben, der gar nicht so viel moderner und energieeinsparender ist. Oder, wenn Sie eine Modernisierungsmaßnahme, das heißt so schön, ich habe den Gesetzestext abgeschrieben, aufgrund von Umständen durchgeführt haben, die von Ihnen als Vermieter nicht zu vertreten sind. Hä? Nicht vertreten müssen heißt, es ist eine gesetzliche Anordnung. Der Klassiker ist, Sie haben eine Heizung in einem ererbten Gebäude, die tut es noch. Und dann kommt der Schornsteinfeger und sagt, die ist aber demnächst stillgelegt. Klassiker Kachelöfen. In dem Augenblick haben Sie keine Abwägung der Interessen. Da sagt das Gericht zu Ihnen, so ein Pech. Das schlucken Sie mal. Ne? Es sei denn, Sie bauen jetzt einen super tollen Schnickschnack ein, der vielleicht mit Mieterstrom gekoppelt ist und Ähnlichem, dann kann man über Solarpanelen oder so von hinten durch die Brust ins Auge um die Heizung herum wieder eine Mieterhöhung hinkriegen. Aber der Härteeinwand bleibt immer, ich bin zu arm, ich bin zu krank und du kriegst mich hier sowieso nicht raus. Darüber müssen Sie immer streiten, egal bei was. Das kennen Sie alle schon. Die eine oder andere hat es durchgefochten. Wo konnte noch nie eine Modernisierungsmieterhöhung gehen? Bei der Indexmiete. Indexmiete heißt, Sie haben nicht die klassische Mieterhöhung und orientieren sich an der Marktmiete, sondern die Miete steigt nach einem Prozentsatz an und gibt denen die Inflation wieder. Sie kriegen immer dieselbe Miete mit derselben Kaufkraft, aber nicht eine Marktmiete, die höher ist. Das kann man vereinbaren in der Wohnraummiete. Da war eine Modernisierungsmieterhöhung wegen getauschter Fenster oder einer Dachdämmung nicht möglich. Ausnahme, Erneuerung einer Zentralheizungsanlage, aus genau den Gründen, die ich Ihnen vorhin genannt habe. Der Gesetzgeber hat es notwendig gemacht, da spielt es rein. Wenn Sie jetzt in diesem Fall den Kachelofen getauscht haben, da konnten Sie Modernisierungsmieterhöhung machen. Außer der Mieter ist eben sterbenskrank. Aber paradoxerweise, das GEG ändert das Gesetz und sagt, ach übrigens, Heizungsaustausch bei einer Indexmiete, da könnt ihr auch keine Mieterhöhung machen, Modernisierungsmieterhöhung. Klug. Das heißt, schwierig. Wenn Sie eine Mieterhöhung mit einem, sagen, naja, ich habe ja einen kommunalen Wärmeplan, ich könnte jetzt vielleicht taktieren. Ich warte jetzt, ich mache einfach jetzt eine Heizung rein und nachher kommt der kommunale Wärmeplan. Vielleicht habe ich dann die Ausnahmetatbestände des GEG nicht. Klappt auch nicht, haben Sie berücksichtigt. Also Sie sollen nicht eine Modernisierungsmieterhöhung machen können, wenn Sie eine Indexmiete angekreuzelt haben. Das heißt, sich die jährliche Mühe machen, auszurechnen, wie die Inflation ist und auch eine andere Mieterhöhung nie am Mieter herantragen. Du hör mal, nach dem Mietspiegel der Stadt Sindelfingen und der Stadt Böblingen habe ich jetzt die und die Miete höher. Andere zahlen mehr als du. Das machen sie ja bei der Indexmiete nicht. Sie wollen immer nur dasselbe Geld, nur sie soll so sein, dass wenn sie zum Metzger gehen, ihr Leberkäsweckli immer gleich viel wert ist. Egal wie viel Euro sie da hinlegen. Und dafür dürfen sie keine Mieterhöhung nach Modernisierungsparagrafen machen. Anders bei der Staffelmiete. Da war der Gesetzgeber vielleicht nicht so aufmerksam oder umdreht, ich weiß es nicht. Auch bei der Staffelmiete, Sie wissen es, im Mietvertrag haben wir es angekreuzt, alle 2 Jahre ist das Ding 20 Euro teurer. Konnte ich keine Modernisierungsmieterhöhung machen. Das ist aber jetzt beim Heizungstausch anders. Wenn Sie aber jetzt nicht aufpassen beim Rechnen und Sie legen Sachen um, die zur Heizung dazugehören, wie Rohrleitungen und nicht die Heizung selber, dann geht es wieder nicht. Also es ist eine gewisse Kompliziertheit der Dinge, weshalb da ich ganz, ganz selten, und ich glaube, der Herr Fassbender auch nicht, Modernisierungsmieterhöhungen vor Gericht haben. Das liegt daran, dass Sie sie so gar nicht schreiben. Und es liegt auch daran, dass Sie sie gar nicht schreiben lassen. Mieterhöhung verlassen wir. Die Auswirkung auf die Heizkostenverordnung ist eher eine positive. Der zur Wärmeerzeugung verbrauchte Strom ist endlich umlagefähig. Das konnte man nämlich bislang nicht, wenn man eine Wärmepumpe hatte, weil da konnte der Mieterverein einwenden. Steht nicht in einer der Verordnungen drin, weder in der Betriebskosten- noch in der Heizkostenverordnung. Und deshalb dürft ihr die nicht umlegen. Jetzt ist es aufgezählt. Das ist gut so, weil Wärmepumpen sind ja das, was bevorzugt eingebaut werden soll und darum habe ich diesen Betriebsstrom mit drin. Ich muss jetzt nicht einen Salto rückwärts machen als klagende Anwaltskanzlei, dass ich sage, das heißt auch Kosten der verbrauchten Brennstoffe und ihrer Lieferung, weil mit einem Brennstoff hat es natürlich nichts zu tun. Die Heizkostenverordnung hat auch Änderungen erfahren. Das Gesetz räumt da eine Übergangsfrist ein, dass ich eine verbrauchsabhängige Heizkostenabrechnung im vermieteten Wohnbestand machen muss, wenn ich Wärmepumpen jetzt schon verbaut habe, da tut sich ja die ein oder andere schwer, das zu rechnen. Da braucht man tatsächlich entsprechende Vorgaben. Wir Juristen rechnen die nicht, weil das hat sehr viel technische Anforderungen. Aber man kann es umlegen, viele tun es noch nicht. Ich habe auch noch Zeit bis 30.09.2025, das nicht verbrauchsabhängig abzurechnen. Aber wenn ich nach dem 30.09.25, also ab 1.10., denklogisch, für Sie, die kalenderjährlich abrechnen, ab 1.01.26 dann nicht verbrauchsabhängig abrechne, dann darf der Mieter die Heizkostenabrechnung um 15% kürzen. Diejenigen von Ihnen, die den Ausfall von Heizkostenverteilern, das sind die Dinger, die an den Heizkörpern verbaut sind, die Sie, wenn Sie das kennen, wenn sowas ausfällt, dann rechnet Ihr Ablesedienst auch da 15% raus, wenn Sie Glück haben. Meistens müssen Sie es manuell machen. Die schätzen, sagen, das Ding ist ausgefallen. Dann habe ich die Schätzung drin. Und aufgrund der Schätzung, wenn ich einen wiefen Mieter habe, dann kann der 15% der Heizkosten kürzen. Diejenigen, die nicht mitdenken oder Ihnen gewogener sind, die kürzen nicht und zahlen. Das ist klar. Aber da, wo Sie jetzt schätzen müssen, weil die Heizkostenverteiler abfallen, abmontiert sind oder einfach nicht tun, gibt es mal, dann habe ich das Kürzungsrecht. Übrigens auch für Warmwasser. Zusammengefasst als Aussicht. Noch ist die GEG-Novelle nicht in Kraft. Ich vermute, dass sie doch einiges an Streitpotenzial hat. Ich habe mitgehört, also auch vom Zentralverband und vom Gesetzgebungsverfahren. Er wurde zwar angehört, Haus und Grund Deutschland, hat auch Einfluss genommen, aber die mietrechtliche Praxis, die hat keiner abgefragt. Das ist einfach ein Ministerialvorschlag. Ich finde, wenn ich eine Staffelmiete und eine Indexmiete ankreuze als Vermieter, dann habe ich das ja eigentlich gemacht, weil ich Frieden haben will. Ich will mal Ruhe bei Schwäbische. Ich will kein Mieterhöhungsverlangen schreiben. Ich will es nicht irgendwie einklagen, weder die Zustimmung noch die Zahlung. Dafür werde ich dann gestraft, dass ich eigentlich dann eine Modernisierungsmieterhöhung gar nicht anfangen darf. Wenn ich denn davon weiß, ich habe es jetzt, wie sagt der Jurist so schön, bösgläubig gemacht. Sie wissen, eigentlich kann ich ja gar nicht. Jetzt können Sie sagen, Mieter ist gewogen oder nach dem Motto, es steht jeden Tag ein Dummer auf, ich muss nur treffen. Der eine oder andere ist einsichtig oder weiß, zahlt aus Unwissenheit, dann ist es okay. Aber ansonsten können sie es nicht machen. Alle die, die sich rechtstreu verhalten wollen, die sind jetzt gestraft, die sagen, oh, ich habe ja Indexmiete, geht ja nicht. Das hätte man, wenn man schon die GEG-Novelle macht oder das Gesetz generell ändert, auch mal da berücksichtigen müssen. Was ungeklärt ist, haben denn die Mieter jetzt wegen des neuen GEG einen Anspruch auf eine Umstellung der Heizung? Kann der sagen, sieh, da ist so eine alte Ölzentralheizung drin, ich will aber was Neueres. Ich möchte klimaneutral leben. Wie man das geht. Oder habe ich einen Mietmangel, wenn Sie sagen, ha, du steigst mir doch in Dasch. Ich lasse die Heizung drin, der Schornsteinfeger sagt, die tut's noch. Oder wie sagt der Schwab gern, das hebt mich voll aus. Ja, also, sehen wir uns. Kennen Sie es? Amtsgericht Böblingen in der Steinbeißstraße. Ich darf Ihnen aber sagen, da ist es im Moment noch gar nicht. So sieht es im Moment nicht mehr aus. Diejenigen, die beim Landratsamt waren, wissen, dass das Ding umbaut wird. Wir wissen nicht, wie lang. Für alle die, die hin müssen und es nicht wissen, Kalverstraße 1 ist jetzt die Anschrift, sind beim Arbeitsamt auf der Hulb. Und wer dann danach Kummer hat, kann zum Burger King oder McDonald's oder sonst wo essen gehen. Heute noch reinkommen, was ist denn jetzt, das ist ein Add-on, was ist denn jetzt aufgrund der Geschichte der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung? Jetzt haben wir ja kein Geld mehr, ist die Überschrift. Wir haben also die Ampelregierung, die da jetzt verteilen muss, was sie nicht hat. Haus und Grund Deutschland teilt mit, also es bleibt auf der Kippe und ist wahrscheinlich weg die Förderung genossenschaftlichen Wohnens. Die Förderung des altersgerechten Umbauens zur Barrierereduzierung, weg. Ich habe ein Härtefallprogramm gehabt für Wohnungsunternehmen, ist weg. Und die energetische Stadtsanierung mit Quartiersversorgung kann ich auch nicht mehr zahlen. Da können Sie keine Anträge mehr stellen, weder Sie noch die Kommunen noch die Gesellschaften. Und die vorliegenden Anträge werden auch nicht mehr mit Jawohl beschieden. Das heißt, Förderprogramme, die die BAFA verwaltet, Programme zur Förderung von Energieberatungen und so weiter, ist alles auf Eis, bis mal wieder ein Haufen Geld hin. Aber es bleiben Ihnen, Stand heute, kurz vor neun irgendwann, die Bundesförderung für effiziente Gebäude, die Bundesförderung mit dem Nichtwohngebäude, also wenn Sie jetzt irgendwie ein Gewerbeimmobilie haben, die Wohngebäude, die Nichtwohngebäude, bei Neubauten, privater Selbstnutzung und Ähnlichem und Wohneigentum für Familien, also wenn Sie sagen, ich habe ja schon Nachwuchs, das soll bleiben, Stand jetzt. Diejenigen, die letztes Jahr da waren und sich die ganzen N-Sigma-V-Dings und so, die ganzen Kurzgesetze und Verordnungen angehört haben aufgrund der Gasdrosselung durch den Ukraine-Krieg, wissen, wie kurzlebig so ein Gesetz oder auch eine Verordnung sein kann oder eine Entscheidung. Das heißt, was wir Ihnen heute sagen oder morgen am Telefon, muss nächste Woche nicht gelten. Also, ehe Sie sich entscheiden, bitte lieber nochmal anrufen. Vielen Dank. Und diejenigen von Ihnen, die den Vortrag haben möchten und auch nachfolgend den von Herrn Wagenhals, einfach eine E-Mail schreiben an info@hg-sindelfingen.de. Wir schicken die Ihnen dann zu, dann können Sie da sich nochmal schlau machen oder Notizen dazu oder wie auch immer. Oder nochmal lesen, weil es so schön war oder nochmal zum Ärgern, wie auch immer. Vielen Dank. Da gibt es eine Frage.
Können Sie die nicht auf die Homepage, sondern runterladen?
Hatten wir. Gab es Einwände von Haus- und Grundmitgliedern?